Ja, wie Erika schon angetönt hat, haben wir eine kleine Predigtreihe über die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz. Viele kennen das vielleicht von der Vertonung von Haydn, eine wunderbare Musik. Und wer das zu Hause hat, kann ja zu jedem dieser sieben letzten Worte etwas die Musik laufen lassen und sich inspirieren lassen von der Musik und in die Stille wirklich eine Begegnung mit Gott haben. Ja, schon seit dem 4. Jahrhundert begeht die Kirche die 40 Tage vor Ostern als eine heilige Zeit. Ich weiß nicht, wie viel ihr schon von dieser heiligen Zeit dieses Jahr mitbekommen habt. Das ist ja nicht ganz einfach, wenn wir in die Weltlage schauen. Anfangs war es vor allem eine Zeit, in der sich die Taufbewerber auf ihre Taufe in der Osternacht vorbereiteten. Und es war die Zeit der öffentlichen Buße, in der Menschen, die öffentlich gefehlt hatten, Buße taten und dann am Gründonnerstag wieder in die Kirche aufgenommen zu werden. Die 40 Tage vor Ostern werden nur im Deutschen als Fastenzeit benannt. Im Lateinischen und in allen romanischen Sprachen nennt man diese Zeit die Quadragesima, also nur die 40 Tage. 40 ist in der Bibel immer eine heilige Zahl. Die 40 ist die Zahl der Erneuerung. So dauert die Sintflut 40 Tage. Mose bleibt 40 Tage auf dem Berg Sinai, ohne zu essen und zu trinken. 40 Jahre lang zieht Israel durch die Wüste, um ins gelobte Land zu gelangen. 40 Tage wandert Elia durch die Wüste, um am Berg Horeb Gott zu erfahren. Auf die Predigt des Jona hin leisten die Bewohner von Ninive 40 Tage lang Buße, um das Erbarmen Gottes zu erlangen. Und schließlich fastet Jesus 40 Tage lang in der Wüste, um dort die Versuchungen des Teufels abzuwehren und vom Heiligen Geist gestärkt das Werk seiner Erlösung in der Verkündigung, in der Heilung der Kranken und schließlich in seinem Tod und seiner Auferstehung zu beginnen. Wir können also zusammenfassen, was die Bibel unter der heiligen Zahl 40 versteht, da geht es um Erneuerung und Erleuchtung des Menschen. Da geht es um eine intensive Gotteserfahrung, aber auch um das Begraben alter Lebensgewohnheiten und krankhafter oder krankmachender Lebensmuster. Das Fasten, das Mose, Elia und Jesus miteinander verbindet, hat ein Ziel: die Begegnung mit Gott, die den Menschen verwandelt, die ihn ganz und gar mit göttlichem Licht durchdringt und ihn zum Licht für andere macht. In diesem Sinne und als Vorbereitung auf Ostern soll eine kleine Predigtreihe eben diese in drei Sonntagen sich den letzten sieben Worte Jesu am Kreuz widmen. Die Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat, sind gleichsam eine Art Zusammenfassung seiner Botschaft, ein Vermächtnis seiner Liebe. Und es sind Worte, die die vielen Worte, die uns im Kopf herumschwirren, vertreiben und durch gute und heilsame Worte ersetzen wollen. Welche sind denn nun die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz? Man kann es vielleicht nicht lesen, aber ich lese es euch vor. Das erste, Lukas 23, 34, Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das zweite, Lukas 23, 43, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das dritte steht im Johannes im 19. Kapitel in den Versen 26 und 27. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. In Matthäus 27, 46, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das fünfte Wort im Johannes 19, 28, mich dürstet. Das sechste Wort in Johannes 19, 30, es ist vollbracht. Und schließlich das siebte Wort in Lukas 23, Vers 46, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und heute wollen wir uns den ersten drei Worten zuwenden und eigentlich sind ja alle sieben Worte eine Predigt wert. Wenn man so 30 Minuten pro Predigt berechnet, also in 90 Minuten sollten wir es schaffen heute Morgen. Nein, es geht nicht ganz so lang. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie schon gesagt, könnte man die sieben Worte Jesu als Zusammenfassung von Jesu Botschaft verstehen, als Vermächtnis seiner Liebe zu uns. Man könnte sie aber auch als Verwandlung der krankmachenden Worte verstehen, die wir ständig in unserem Kopf wiederholen. Sie tun uns gut, wenn wir diese Worte nehmen, weil dann eben vielleicht ein bisschen mehr Ordnung in unserem Kopf und in unserem Geist kommt. Das erste Wort, das Jesus am Kreuz spricht, stammt eben aus dem Lukas-Evangelium. Und ich möchte es so deuten, dass Jesus dieses Wort in meine Angst vor der eigenen Schuldhaftigkeit hineinspricht. Gerade eher depressiv strukturierte Menschen leiden unter dieser Angst vor der eigenen Schuld. Aber wir kennen das wahrscheinlich alle. Sie fühlen sich für alles schuldig und sie können kaum eine Spannung in einer Gruppe aushalten. Sie suchen dann sofort die Schuld bei sich und entschuldigen sich dann für alles. Sie sind unsicher in ihrem Verhalten, sie machen sich selbst klein und entwerten sich. Sie zerfleischen sich mit Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen. Und ich hoffe, auch wenn wir das alle ein bisschen kennen, dass das in dieser drastischen Art, wie ich sie jetzt geschildert habe, nicht für jemand hier auch so im engeren Sinne zutrifft. In diese Angst, schuldig zu sein und den Forderungen des Lebens in nicht gerecht zu werden, spricht Jesus dieses erste Wort. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Für Lukas ist nicht das Kreuz die Ursache der Vergebung. Gott vergibt, weil er ein barmherziger Gott ist. Aber das Kreuz, von dem Jesus aus diese Worte sagt, vermittelt uns die vergebende Liebe Gottes. Wenn wir auf Jesus schauen, wie er am Kreuz selbst seinen Mördern noch vergibt, dann dürfen wir vertrauen, dass auch uns alles vergeben wird. Dann gibt es auch in uns nichts, was nicht vergeben werden kann. Der Blick auf Jesus, der betend am Kreuz hängt, lässt uns vertrauen, dass uns nichts von der Liebe Gottes zu trennen vermag. Indem ich auf Jesus schaue, der am Kreuz seinen Mördern vergibt, löst sich meine Angst auf, für alles schuldig zu sein. Ich kann glauben, dass ich von Gott bedingungslos angenommen bin. Wir fühlen uns nicht mehr schuldig im Blick auf diesen Jesus am Kreuz, sondern richtig, ausgerichtet auf Gott. Das erste Wort, das Jesus am Kreuz spricht, soll uns jedoch auch befähigen, nun selbst anderen zu vergeben. Viele Menschen sagen, ich kann dieser Person nicht vergeben, sie hat mich so tief verletzt. Statt mir selbst zu sagen, dass ich vergeben muss, probiere ich es einfach einmal, dieses Wort Jesu auf die Menschen hinzusprechen, die mich verletzt haben. Vater, vergib ihm, vergib ihr, denn er, sie wusste nicht, was er oder sie tat. Wenn ich eine Zeit lang dieses Wort Jesu auf diesen Menschen hin spreche, dann lösen sich meine verletzten Gefühle auf. Ich erfahre inneren Frieden und ich kann den anderen, der mich so verletzt hat, mit neuen Augen ansehen. Die Vergebung befreit mich von der negativen Bindung an ihn. Denn wenn ich nicht vergeben kann, bin ich immer noch an den gebunden, von dem bestimmt, der mich verletzt hat. Und ich befreie mich von dieser negativen Energie durch die Verletzung, durch die die Verletzung noch in mir selbst wirkt, wenn ich eben auf Jesus blicke. So hat das erste Wort Jesu eine heilende Wirkung auf mich. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir kommen zum zweiten Wort. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Auch das zweite Wort, das Jesus am Kreuz sagt, steht im Lukas-Evangelium. Es ist ein tröstliches Wort. Jesus spricht es in unsere Angst vor Verdammung und Verurteilung hinein. Beschleicht uns manchmal nicht auch die Angst, nicht genügend in die Waagschale legen zu können, wenn wir einst vor Gott stehen werden? Bei manchen Menschen wurde diese Angst in ihrer Kindheit verstärkt durch Predigten, in denen man ihnen die Angst vor der Hölle so eingetrichtert hat, dass sie sich auch als Erwachsene gegen diese Angst nicht wehren können. Ich mag mich an einzelne solche Predigen in meiner Kindheit erinnern. Zum Glück haben die nicht so eine tiefe Prägung in mir hinterlassen. Aber ich kenne viele Menschen, die auch zu mir in die Therapie kommen, die ein Gottesbild haben, das schrecklich ist aufgrund solcher Predigten, Höllenpredigten. Mit dieser Angst vor Verurteilung und Verdammung wird man nicht getrost auf den Tod hinzugehen können. In diese Angst hinein spricht eben Jesus das Wort. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Sehen wir uns die Szene, wie sie in Lukas 23 beschrieben ist, genauer an. Der eine Übeltäter, der mit Jesus am Kreuz hing, lästerte Jesus wie vorhin die hohen Priester und Pharisäer. Bist du nicht Christus? Hilf dir selbst und uns. Da kommt vom Übeltäter auf der anderen Seite Widerspruch. Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis lebst? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser, und er zeigt auf Jesus, hat nichts Unrechtes getan. Dieser Verbrecher spürt, dass Jesus zu Unrecht am Kreuz hängt. Und er wendet sich an Jesus. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er hat nichts vorzuweisen, dieser Verbrecher. Er hat sein Leben verpfuscht. Er wird, wie er selbst zugibt, zu Recht ans Kreuz gehängt. Doch im letzten Augenblick lässt er sich von der Gerechtigkeit und Güte Jesu berühren und bittet um Jesu Gedenken. Auf diese eher schüchterne Bitte antwortet Jesu: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und hier, interessanterweise, kommt zum siebten Mal das Wort heute im Lukas-Evangelium vor. Es hat hier zwei Bedeutungen. Zum einen meint es heute noch, also unmittelbar nach seinem Tod wird der Verbrecher zu Jesus ins Paradies kommen. Es gibt also keine lange Zeit des Wartens. Im Tod geschieht die Verwandlung und Erfüllung. Ist das nicht ein tröstliches Bild für das, was uns im Tode erwartet? Die zweite Bedeutung des Heute bezieht sich auf uns, so wie wir heute Morgen hier im Gottesdienst sitzen. Wenn wir dem Wort Jesu trauen, dann dürfen wir erfahren, dass wir mit Jesus heute schon eng verbunden sind. In der Zusage, heute wirst du mit mir im Paradies sein, darf ich heute schon an Gottes Reich teilhaben. Und meine Angst, nicht genug zu sein, den Anforderungen Gottes aber auch den Erwartungen der Gesellschaft und meinen eigenen Erwartungen an mich nicht zu entsprechen, löst sich auf. Dann entsteht heute schon ein tiefer Friede in mir. Ich brauche Jesus nichts vorzuweisen. Ich muss mir seine Liebe nicht erkaufen. Es braucht nur das Vertrauen des Verbrechers, der sich in seiner Aussichtslosigkeit an Jesus wendet und von ihm diese wunderbare Zusage erhält. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas gilt und wird von vielen beschrieben als ein Maler, der Bilder malt, wenn er schreibt. Die Szene mit dem Verbrechen und Jesus am Kreuz schildert Lukas so, dass wir beim Hören uns in dieses Bild gut vor Augen vorstellen können. Und indem wir dieses Bild anschauen, kann es sich in uns einprägen und uns das Vertrauen schenken, dass Jesus jetzt in diesem Moment zu uns dieses tröstliche Wort spricht. Im Schauen auf dieses Bild wird meine Angst vor Verdammung und Verurteilung in Vertrauen verwandelt, von Gott eben bedingungslos angenommen und geliebt zu sein. Und im Schauen auf dieses Bild und im Hören auf das Wort höre ich auf, mich ständig zu fragen, ob ich gut genug bin. Ich schaue vielmehr auf Jesus, der mir vom Kreuz herab dieses zärtliche Wort zuspricht. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das dritte Wort steht im Johannesevangelium im 19. Kapitel. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. Ein Vers, der wirklich herausfordernd ist, auch wenn man ihn im Kontext liest, des 19. Kapitels. Und ich habe zum Glück dann auch ein bisschen Ideen bekommen im Lesen von verschiedenen Interpretationen dazu. Das dritte Wort Jesu am Kreuz ist dem Johannesevangelium entnommen. Es richtet sich an die Mutter und an den Lieblingsjünger, der zumeist mit Johannes, dem Evangelisten Johannes, gleichgesetzt wird. Das Wort, das Jesus zu den beiden spricht, spricht er in unsere Angst vor dem Alleinsein. Viele Menschen haben heute Angst vor dem Alleinsein, vor der Vereinsamung. Sie brauchen immer jemanden um sich herum. Sie müssen ständig telefonieren oder per Facebook, Instagram oder TikTok Botschaften austauschen. Im Kontakt zu sein mit anderen ist für sie der einzige Weg, ihrer Angst vor dem Alleinsein aus dem Weg zu gehen. Doch wir wissen auch aus wissenschaftlichen Studien, dass das ihre Angst nicht vor dem Alleinsein nicht auflöst, sondern dass das sie eher noch das Alleinsein verschlimmert. Sie sind vielmehr dauernd auf der Flucht vor der Einsamkeit. Und die Flucht beruhigt ihre Angst nicht, sondern sie vertieft sie eben häufig noch. Doch wie sollte das schlichte Wort Jesu unsere Angst vor dem Alleinsein heilen? Schauen wir uns die Szene, auch diese Szene, genauer an. Ich lese den Vers 26 und 27 aus der Luther-Übersetzung 2017. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Dass diese Szene symbolisch auszulegen ist, sehen die meisten Ausleger der Bibel so. Die Frage ist nur, welche Symbolik dahinter steht. Die einen meinen, Maria sei ein Bild für die jüdische Gemeinde, der Lieblingsjünger für die Gemeinde, die aus Heiden entsteht. Andere sehen in Maria ein Bild für die Familie Jesu, die mit der Jüngergemeinde einen gemeinsamen Weg nun geht. Man kann in dieser Szene aber auch die Vereinigung von Gegensätzen sehen. Der Mann wird auf die Frau und die Frau auf den Mann verwiesen. Der Mann soll die Frau in sein Haus aufnehmen. Im Griechischen steht hier wörtlich in das Seine aufnehmen, in das Innere seiner selbst, bildlich gesprochen in sein Herz. Menschen, die sich allein fühlen, haben die Beziehung zu sich selbst verloren. Sie brauchen die anderen, um sich überhaupt spüren zu können. Und Jesus verweist seine Mutter auf den Lieblingsjünger als ihren Sohn und den Lieblingsjünger auf Maria als seine Mutter. Mutter und Sohn sind Beziehungsbegriffe. Man ist Mutter immer für andere und als Sohn ist man auf die Mutter und den Vater bezogen. Also Beziehungsbegriffe. Am Kreuz wird also sichtbar, dass wir nur dann wahrhaft Menschen werden können, wenn wir in Beziehung zu anderen Menschen sind. Zugleich ist das Kreuz, unter dem Maria und der Lieblingsjünger zusammengeführt werden, ein Zeichen der Hoffnung, dass unter dem Kreuz auch unsere Beziehungslosigkeit geheilt wird. Die Leiden am Alleinsein, an der Einsamkeit, das Leiden am Alleinsein und an der Einsamkeit weist oft auf Beziehungslosigkeit hin. Das Alleinsein ist aber nicht mehr schmerzhaft, wenn wir auch dann, wenn wir allein sind, in Beziehung sind. In Beziehung zu uns selbst, zu Menschen, die wir im Herzen tragen, zur Schöpfung und insbesondere auch zu Gott, dem Schöpfer allen Seins. Frau, siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter, lädt uns ein, in Beziehungen zu leben, zu uns selbst, zu anderen und in einer tiefen Beziehung zu Gott. Mögen diese Worte Jesu am Kreuz Sie durch die Fastenzeit, durch diese heilige Zeit begleiten, damit diese für Sie eine heilsame Zeit wird. Die Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat, sind gleichsam, wie ich es schon gesagt habe, eine Zusammenfassung seiner Botschaft, ein Vermächtnis seiner Liebe. Und es sind Worte, die die vielen Worte, die uns im Kopf herumschwirren, vertreiben und durch gute und heilsame Worte ersetzen wollen. So wünsche ich Ihnen, dass die diesjährige Passionszeit eine Zeit der inneren Heilung und Heiligung für Sie werden darf. Amen.